Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Normalerweise dreht sich ja bei uns alles rund um die Börse, um Aktien, um ETFs, um Anleihen und so weiter. Aber ein Thema, was viele von euch interessiert und immer stärker interessiert, sind auch Immobilien. Und dafür habe ich mir jetzt eine ganz tolle Expertin eingeladen, die uns jetzt mal zeigen wird, worauf man achten muss, für wen sich Immobilien lohnen und welche Fehler ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Und dafür habe ich Jennifer hier von Femestate. Hallo Jennifer und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, Immobilien interessiert immer mehr Menschen, aber man sieht ja auch in den Nachrichten, dass da auch vieles schiefgehen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mal so ein bisschen da oder dass du uns da heute so ein bisschen durchführst und uns mal zeigst, was muss ich als Anfängerin beachten? Was hast du vielleicht auch schon erlebt? Wovor muss man sich in Acht nehmen? Und vor allem, wie kann ich starten? Wie viel Geld brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich, um eine Immobilie zu kaufen? Bevor wir damit anfangen, magst du dich einmal selbst vorstellen, wer du bist und auch wie du zu dem Thema Immobilien gekommen bist?
Sehr gerne, danke, Margarete. Ich bin Jennifer und ich helfe Frauen dabei, souverän in Immobilien zu investieren, hauptsächlich für die Altersvorsorge. Ich bin dazu gekommen, indem ich schon sehr früh mich mit dem Thema Immobilien beschäftigt habe. Ich habe einen Bachelor in Immobilienwirtschaft gemacht, war dann in London, da noch einen Master gemacht, auch in Real Estate Investment und habe dann auch in diesem Bereich eben meine Karriere aufgebaut, war erst in Berlin, habe da für eine sehr bekannte große Unternehmerfamilie eben ein Family Office mit aufgebaut, weil die das Geld, das sie über Startups verdient haben, auch langfristig in Immobilien anlegen wollten und bin dann später nach München gezogen und habe für eine der größten Pensionskassen die globale Immobilienstrategie gemacht und habe dann irgendwann auch für mich selbst gemerkt, und da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus, dass wenn man im Spitzensteuersatz ist und irgendwie gut verdient, diese Rentenlücke immer größer wird. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das in meinem Kopf eigentlich total getrennt, die Investments, die solche großen Firmen machen und das, was ich tun könnte. Und dann hat sich bei mir ganz viel in Bewegung gesetzt und ich habe eben auch meine erste Immobilie gekauft, weil einfach durch diesen großen Hebel mit dem Fremdkapital das eine sehr gute Möglichkeit ist, wirklich was zu bewegen. Und dabei habe ich meinen Freundeskreis, vor allem die Mädels, sehr angesteckt, als sie dann auch gesehen haben, ja, das funktioniert und das ist irgendwie, ja, wie ich gesagt habe, man bewegt wirklich was für die Altersvorsorge. Und dann haben die auch angefangen und dann habe ich drüber geschaut, habe irgendwie Kalkulationen mit denen gemacht, bin mit zu Besichtigungen, habe da so meine Expertise reingegeben und gemerkt, dass es eine riesen Nachfrage gibt. Weil dann Freunde von Freunden kamen, Kollegen von Freunden kamen und daraus, aus dieser Freude, einfach anderen Frauen zu helfen, was für die Altersvorsorge zu machen, ist dann Femestate entstanden.
Jetzt muss ich noch eine Zwischenfrage stellen, weil du hast gerade gesagt, dass Fremdkapital so ein großer Hebel sein kann. Kannst du das vielleicht mal erklären für all diejenigen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben? Wie funktioniert das? Wie kann ich das für mich nutzen?
Normalerweise, wenn wir investieren, investiere ich 1 Euro und bekomme eine Rendite auf diesen 1 Euro, den ich investiert habe. Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, sagen wir für 100.000 Euro, dann bekomme ich eine Rendite auf 100.000 Euro, obwohl ich selbst vielleicht nur die Anschaffungsnebenkosten, sagen wir mal ungefähr 10.000 Euro, reingesteckt habe. Und da habe ich einfach einen Rieseneffekt, weil ich gleich sehr, sehr viel Geld habe, das für mich arbeitet.
Marketinginformation, Kapitalanlage, Risiko. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, der Markt für ETF-Sparpläne in Deutschland boomt. ETF ist die englische Abkürzung für Exchange Traded Fund, also auf Deutsch börsengehandelte Fonds. Eine neue Studie aus dem Jahr 2024 von BlackRock und Extra ETF zeigt, dass vermutlich bis Ende 2028 monatlich rund 21 Millionen ETF-Sparpläne bespart werden, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 42 Milliarden Euro. Wahnsinn, oder? Zum Vergleich, Ende 2023 waren es in Deutschland noch 7 Millionen Sparpläne mit 14 Milliarden Euro Sparvolumen. Ein spannender Trend aus der Studie: immer mehr Menschen starten mit kleinen Beträgen. Die durchschnittliche Sparrate ist von 164 Euro im Jahr 2023 auf 136 Euro im Jahr 2024 pro Monat gesunken. Aber das ist keine schlechte Nachricht, denn viele Anbieter haben die Mindestsparbeträge gesenkt, sodass der Einstieg einfach viel leichter wird. Das heißt, auch mit wenig Geld kannst du anfangen, langfristig Vermögen aufzubauen. ETFs sind also längst nicht mehr nur etwas für Großanleger und Anlegerinnen. Sie sind einfach für jede und jeden da, egal ob du 1 Euro oder 100 Euro im Monat investierst. Worauf solltest du achten, wenn du mit ETFs starten willst? Hier kommen 3 einfache Tipps. Erstens, schau dir die Zusammensetzung der ETFs an. ETFs bilden Indizes nach, also bestimmte Aktien- oder Anleihenmärkte. Möchtest du breit gestreut in die Weltwirtschaft investieren oder lieber gezielt in Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien? Die ETF-Zusammensetzung verrät dir, wohin genau dein Geld fließt. Zweitens, Dividenden. Ausschüttend oder wieder anlegend. Einige ETFs zahlen die Dividenden direkt aus und andere investieren sie automatisch wieder für dich. Wenn du langfristig wachsen möchtest, kann ein thesaurierender ETF, also ein wieder anlegender ETF, sinnvoll sein. Falls du lieber ein passives Einkommen haben möchtest, könnte aber ein ausschüttender ETF die bessere Wahl sein. Überlege, was besser zu deiner Strategie passt. Vergiss es aber nie, dass wie alle Investitionen auch ETFs immer mit bestimmten Risiken verbunden sind. Drittens, achte auf die Kosten. Die Gesamtkostenquote oder auf Englisch Total Expense Ratio, das wird auch mit TER abgekürzt, zeigt dir, wie viel Prozent deines investierten Geldes jährlich für Verwaltung und andere Kosten abgezogen werden. Niedrige Kosten sind gut, aber vergleiche immer ähnliche ETFs miteinander. Denn ein globaler ETF kostet oft mehr als ein regionaler ETF, weil er einfach breiter gestreut ist. Mit diesen 3 Tipps bist du gut vorbereitet, einen passenden ETF für dich zu finden. Starte klein, aber denk groß, denn auch mit nur 1 Euro im Monat kannst du langfristig wirklich viel erreichen.
Und wie hilfst du jetzt konkret dabei, anderen Personen eine Immobilie zu finden? Also was sind da so deine Aufgaben? Was machst du da?
Ich glaube, was die meisten Frauen hindert, ist wirklich dieser Prozess des Findens der Immobilie, weil es für jemanden, der nicht im Markt aktiv ist, sehr anstrengend ist, wenn man auf ImmoScout gehen muss, zig Anzeigen anschreibt, keiner antwortet, dann antwortet vielleicht jemand, dann ist die Immobilie aber innerhalb von einem Tag weg.
Mhm.
Und ich helfe dabei, dadurch, dass ich eben jetzt schon ewig in dieser Branche unterwegs bin, kenne ich genug Leute und bekomme viele Immobilien off-market angeboten, habe mich so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, aber habe mich auf Neubau spezialisiert und kenne da eben auch die Bauträger, weiß, wer da in einer ordentlichen Qualität abliefert. Und da vermittle ich dann konkret schon die passenden Wohnungen für das Eigenkapital, das die Kundin zur Verfügung hat. Ich unterstütze auch mit der Finanzierung, habe da ein tolles Team an Finanzierungsvermittlern, die dann auch wirklich sicherstellen, die Kundin bekommt die beste Finanzierung am Markt. Und ich gehe eben alle Verträge mit den Kunden durch. Mhm. Viele haben auch Kurse davor gemacht, aber du brauchst eben, oder es hilft, wenn du jemanden hast, der genau deinen Kaufvertrag mit dir durchgeht, genau deinen Darlehensvertrag mit dir durchgeht. Und das ist eben die enge Betreuung, auch über WhatsApp, einfach auf dem kurzen Dienstweg, wo ich da einfach für alle Fragen zur Verfügung stehe.
Das hast du gerade schon Off-Market erwähnt. Kannst du uns das nochmal kurz erklären, was das ist und was die Vorteile sind, wenn ich eine Immobilie Off-Market angeboten bekomme oder kaufen kann?
In dem konkreten Fall hat man zum einen einfach mehr Zeit, weil in den Portalen geht's, wie gesagt, sehr schnell. Und was ich nicht möchte, ist dann irgendwie Druck auf die Kunden aufzubauen und zu sagen, hey, du musst jetzt heute eine Entscheidung treffen. Wenn die Immobilie off-market ist, dann ist es eben nicht in irgendeinem Portal. Zum anderen kenne ich die Verkäufer in der Regel auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Bauträger, da hat mir auf einer Netzwerkveranstaltung mein erster Chef erzählt, dass sie als Firma in einen Bauträger investiert haben und dass das ja trotz der aktuellen Marktsituation super mit denen läuft und die sehr zuverlässig sind, wie glücklich er damit ist.
Mhm.
Und dann kann ich daraus für mich wieder Rückschlüsse ziehen und sagen, ja, kannst du einen Kontakt für mich herstellen? Ich habe da vielleicht Interessenten und habe dann eben auch über den Markt nochmal viel, viel mehr Informationen.
Jetzt sagt man auch oft, bei Immobilien ist es ja auch wichtig, dass man gut verhandeln kann,
mhm,
und sich dann besser einen Preis rauszustellen. Das kann ich ja bei Aktien nicht machen, da muss ich den Preis ja nehmen, der mir geboten wird. Machst du das dann auch, unterstützt du auch bei der Verhandlung? Weil ich kenne das auch so aus anderen Bereichen, sei es bei der Gehaltsverhandlung und so weiter, dass es ja vielen Frauen auch wirklich schwer fällt, für sich einzustehen, zu verhandeln und so weiter. Unterstützt du auch dahingehend?
Also bei Neubauimmobilien ist Verhandeln ehrlich gesagt eine ziemliche Red Flag, weil wenn ein Bauträger ein super neues Projekt baut und er würde mit dem Preis irgendwie 10%, 20% oder noch mehr runtergehen, ist es eigentlich eine Indikation dafür, dass er die Wohnungen nicht losbekommt,
mhm,
und man eher vorsichtig sein sollte.
Okay, also ja, bei Neubau wird eh nicht verhandelt, sondern man nimmt den Preis,
ja,
so wie es ist. Und für wen ist denn jetzt eine Immobilie geeignet? Also kann wirklich jede sagen, ich habe jetzt irgendwie Geld übrig, ich will eine Immobilie kaufen? Oder gibt es da auch vielleicht persönliche Faktoren, die ich mitbringen sollte? Wie sieht's da aus? Weil zum Beispiel, wenn ich das jetzt wiederum mit Aktien und ETFs vergleiche, mhm, dann brauche ich natürlich das Vorwissen, aber dass ich weiß, was ich für mich auswählen muss, welches Risiko ich eingehen will. Aber eine Immobilie ist ja nochmal vom Preis her ja, mhm, eine ganz andere Verantwortung. Und da kann ich vielleicht am Anfang auch nicht so breit streuen wie bei Aktien und ETFs, dass ich sage, gut, ich investiere jetzt in ein ETF, dann habe ich gleich 1000 verschiedene Unternehmen und dann habe ich mein Risiko auch im Griff. Bei einer Immobilie habe ich ja wirklich dieses eine Investment und das muss dann ja eigentlich auch gut, mhm, sein. Deswegen fangen wir da vielleicht mal an. Für wen ist das denn überhaupt geeignet, eine Immobilie zu kaufen? Kann das jeder und jede machen?
Also wenn wir generell erstmal anfangen mit Immobilie, ja oder nein, ist da sicher das Kapital der limitierende Faktor, weil mir ist bewusst, ein Investment in eine Immobilie ist immer ein großes Investment und nicht jeder hat so viel Kapital leider zur Verfügung. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass aktuell ganz viele Frauen ja eine super Karriere hinlegen, viel mehr als das vielleicht in den vorherigen Generationen der Fall war. Und das ist in der Gesellschaft angekommen. Man setzt sich ein für Equal Pay, man setzt sich irgendwie hier ganz viel ein und es ist angekommen. Aber was noch nicht so richtig angekommen ist bei den Frauen, ist, dass diese Sparbuch-Thematik,
mhm,
und dieses super, super, super Risiko-Avers ein Riesenproblem ist, weil die Rentenlücke, also keiner möchte in einer Welt leben, in der irgendwie jede zweite Rentnerin in Altersarmut lebt. Und deshalb, es ist für alle Leute, die irgendwie gerade hier ihre Karriere aufbauen, die vielleicht irgendwie schöne Bonis bekommen, die sie investieren können, die im Spitzensteuersatz sind, weil man hat bei Immobilien durch die Abschreibung etc. Zinsen einfach auch super Möglichkeiten, da mehr Netto von seinem Brutto zu haben. Und der Staat unterstützt einen dabei, Vermögen aufzubauen.
Mhm. Ist es denn trotzdem so, dass ich auch ohne Eigenkapital eine Immobilie kaufen kann? Weil das sehe ich auch immer wieder, wird immer wieder für geworben. Hey, du brauchst gar kein Startkapital, du brauchst kein Eigenkapital. Du kannst irgendwie, ich glaube, es ist dann diese 110% Finanzierung, nennt sich das, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du direkt starten, ohne dass du was hast. Würdest du das auch empfehlen, dass man komplett ohne Eigenkapital auch eine Immobilie kauft? Oder gibt's da irgendwas, was mir dann doch vielleicht auf die Füße fallen kann?
Also erstmal ist es ein Riesenunterschied zwischen kein Kapital haben und kein Kapital einsetzen. Und eine Immobilie zu besitzen ist auch immer eine Verantwortung. Also du hast es zu Hause einer Person und darum musst du dich auch kümmern im Zweifel. Und ja, also ich empfehle nicht, komplett ohne Eigenkapital eine Immobilie zu kaufen. Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen aufs Risikospektrum ein. Ich habe auf der einen Seite Immobilien, die wahnsinnig hohe Renditen haben, aber die haben wahnsinnig hohe Renditen aus einem Grund.
Mhm.
Weil ich da irgendwie renovieren muss, weil ich vermieten muss, weil die Lage schlecht ist, Leute dort wegziehen. Und ja, da kann ich investieren, brauche vielleicht kein Eigenkapital. Aber ob das langfristig dann so die clevere Entscheidung war, ist eben die Frage. Und auf der anderen Seite vom Spektrum, da gibt's noch ganz viel dazwischen, haben wir eben den Neubau. Da sieht der Quadratmeterpreis, wenn man investiert, erstmal in Anführungsstrichen schlechter oder teuer aus. Aber ich habe dann eben auch eine Immobilie, die zeitgemäß ist.
Mhm.
Die, das Dach, die Heizung, das kommt irgendwann in 30 Jahren. Also ich habe nicht so eine Blackbox an, was entscheidet vielleicht die Politik auch noch, was energieeffizient ist, was ich da reinstecken muss. Und da muss jeder ganz persönlich entscheiden, wie tief will ich einsteigen und wie kann ich jetzt auch damit umgehen, wenn dann plötzlich irgendeine Aktivität von mir gefordert ist. Und ja, das muss jeder für sich dann entscheiden, wo er in diesem Spektrum investieren möchte.
Was sind denn so die größten Risiken, die ich da eingehen könnte? Weil man hört ja auch immer wieder sowas wie Mietnomaden beispielsweise, die ich dann habe. Oder was du jetzt eben auch sagst, dass dann vielleicht auch die Politik irgendwelche Entscheidungen trifft. Auf einmal kommen nochmal ganz andere hohe Kosten auf mich zu, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Das Ganze wird ja auch durch die EU gesteuert. Das heißt, da muss ich ja wirklich politisch auch vieles im Blick haben. Was sind für dich so die größten Risiken, die passieren könnten, die man vielleicht so vorher für sich auch abhacken sollte oder wo man sich mal Gedanken drüber machen muss?
Also man muss sich klar sein, dass der Mieter in Deutschland besonders schutzbedürftig ist. Auch wenn der Mieter nicht zahlt, ist es super schwierig, einen Mieter aus einer Wohnung zu bekommen. Und es ist natürlich auch emotional ein super schwieriges Thema, weil meistens sind es ja nicht irgendwelche Leute, die einfach keine Lust haben zu bezahlen, sondern da ist immer eine Geschichte dahinter. Gleichzeitig ist das Risiko von Mietnomaden meistens viel zu groß eingeschätzt so in der breiten Masse. Irgendwie 0,% sind Mietnomaden in Deutschland. Und es gibt ein paar ganz einfache Checks, die man machen kann, um dieses Risiko wirklich gegen Null laufen zu lassen. Ein Tipp, der mir sehr am Herzen liegt, lernt immer den Mieter kennen. Ich habe eine Freundin, die hatte jetzt eine Wohnung gekauft, eine kleine Wohnung in einer guten Lage an sich, eine gute Idee. Hatte aber bei der Besichtigung, hatte der Makler gesagt, ja, der Mieter ist gerade nicht zu Hause, aber passt ja alles. Und dann später hat sich rausgestellt, dass diese komplette Wohnung gestaged wurde und dieser Mieter einfach ein kompletter Messi ist, also so der Albtraum. Und da sind ein paar Sachen schiefgegangen. Zum einen hat man den Mieter nicht kennengelernt.
Mhm.
Und da darf man sich auch echt so ein bisschen auf die Intuition verlassen.
Mhm.
Und zum anderen reicht Intuition natürlich nicht aus. Man braucht immer Gehaltsnachweise, eine Schufa-Auskunft und dann minimiert man das Risiko da schon massiv.
Weil wenn ich jetzt so einen Fall habe, dass jetzt irgendwie der Makler das gestaged hat und keine Ahnung, mir da eine schöne Wohnung gezeigt hat, mir einen tollen Mieter versprochen hat und dann stellt sich heraus, das ist alles gar nicht so, habe ich denn dann irgendwelche Rechte auch? Also kann ich dann zum Beispiel gegen den Makler auch vorgehen oder habe ich dann einfach Pech gehabt?
Man kann auf jeden Fall vorgehen und in diesem konkreten Fall war es ja auch wirklich vorsätzlich.
Mhm.
Und bei Vorsatz ist man auch immer im Strafrecht.
Mhm.
Also das ist auf jeden Fall. Was bringt mir das am Ende? Was passiert ist, der Makler hat die Käufer komplett geghostet.
Mhm.
Heißt, du musst dann natürlich mit dem Anwalt vorgehen, du hast Kosten etc. Also das ist dann oft ein sehr langer, mühsamer Prozess. Und du bist ja schon Eigentümer geworden. Du kannst versuchen, das rückabzuwickeln. Du kannst versuchen, herauszufinden, ob die Verkäuferin das wusste oder nicht. Aber am Ende des Tages, wenn es jetzt kein Vorsatz ist, haftet der Makler nicht für das Investment.
Mhm. Zu dem der Abwicklung und ab wann man wirklich Eigentümerin ist, kommen wir auch gleich noch. Es interessiert mich auch, wie das alles so abläuft, was man da beachten muss, die ganzen einzelnen Zwischenschritte. Aber vorher noch eine Frage, weil du ja auch gesagt hast, du hast für eine Pensionskasse gearbeitet und dir da so ein bisschen was abgeschaut, sag ich mal. Was kann man tatsächlich als Privatperson auch lernen, vielleicht auch strategisch von so einer Pensionskasse? Weil ich meine, das sind ja Menschen, die machen den ganzen Tag nichts anderes und das über Jahrzehnte hinweg. Die wissen ja, was sie tun. Gibt es da irgendwelche Strategien, die ich mir als Privatperson so ein bisschen abgucken kann, die ich dann für mich auch umsetzen kann, wenn ich jetzt nicht die großen Millionen- und Milliardenbeträge habe, sondern mein kleines Startkapital, mit dem ich anfangen möchte?
Sehr gern, ja. Also zum einen haben natürlich die Pensionskassen diese Milliarden, die können dann nochmal ganz anders agieren. Aber es ist trotzdem so, dass 80-90% von dem Portfolio von der Pensionskasse sind sogenannte Core-Immobilien. Core bedeutet, das sind gute Lagen, wachsende Lagen und es gibt jetzt keine Themen in der Immobilie im Sinne von, ich muss irgendwie versuchen, da einen Mieter irgendwie reinzubekommen und das könnte schwierig werden, ich muss renovieren. Also das sind wirklich einfach hochwertige Immobilien, die jetzt vielleicht auch nicht das krasseste Schnäppchen sind, aber Stabilität bieten. Und was ich auch als von meiner Zeit als Fondsmanagerin erzählen kann, selbst wenn man als Strategie hat, ich möchte, man nennt es dann Value Add oder opportunistische Investments, also Entwicklungen, hochriskante Investments machen, werde ich in meinen Fonds immer als allererste Immobilie erstmal was Stabiles reinlegen. Weil ich muss erstmal gucken, dass meine Kosten gedeckt sind, dass ich da irgendwie das Risiko minimiere. Und dann, wenn ich die zweite, dritte, vierte Immobilie kaufe, kann ich mir überlegen, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Und das ist auch so das, was ich gerne den in meinem Fall jetzt Frauen mitgeben würde. Rechnet nicht und lernt und macht irgendwie 2-3 Jahre, bis ihr irgendwann mal euch traut, dann so eine Entwicklung zu machen, nur weil ihr denkt, ihr macht damit mehr Rendite, sondern kommt in die Umsetzung und fangt einmal mit was recht Stabilem an, weil dieser ganze Prozess und so viel Schulden aufzunehmen, das ist schon so aufregend, da braucht man dann nicht auch noch eine komplette Sanierung on top.
Also du empfiehlst mit Neubau auch zu starten. Das ist ja auch das, worauf du dich spezialisiert hast.
Es gibt kein richtig und kein falsch. Also ich würde jetzt nicht sagen, es muss unbedingt Neubau sein. Es kann auch eine solide Bestandsimmobilie sein. Bei Bestand ist halt oft das Thema, dass man als Starter die Kosten nicht realistisch einschätzt. Und viele Leute denken dann, oh, ich möchte viele Immobilien kaufen und fangen an, irgendwie für 50.000 Euro Immobilien irgendwo zu kaufen. Und dann sind die Mieteinnahmen aber auch geringer. Wenn du dann ein Fenster austauschen musst, dann ist es in so einer Immobilie mit niedrigen Mieteinnahmen halt vielleicht ein halbes Jahr Miete, während es bei einem Neubau sowieso nicht vorkommt, weil es da eine Garantie auch erstmal am Anfang gibt. Aber ja, bei einer höher vermieteten Immobilie fällt es dann einfach nicht so stark ins Gewicht.
Das hört man ja auch immer wieder, dass Menschen irgendwie vor 2 Jahren angefangen haben, in Immobilien zu investieren und dann haben sie jetzt irgendwie so 12 oder 20 oder 30 Immobilien in sehr kurzer Zeit zusammenbekommen und das hört sich dann immer sehr leicht an, weil das ja immer so dann so querfinanziert wird und man kann dann sagen, das ist meine Absicherung an die Bank und dann kann ich mir einen neuen Kredit aufnehmen. Ich persönlich denke mir dann immer so, kann das nicht einem auf die Füße fallen, wenn ich dann so viele Schulden habe und so viele Verpflichtungen? Würdest du das auch jemandem empfehlen, wenn man sagt, so ja, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit oder ich will mir vielleicht so ein Immobilienimperium aufbauen als Privatperson? Was könnte da passieren?
Also erstmal cool, wenn jemand sagt, ich möchte mir das aufbauen. Man muss es einfach nur mit Kopf und Verstand machen. Das ist schon möglich. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin hier gerade in meinem Vollzeitjob, ich baue meine Karriere auf, ich habe vielleicht irgendwie Familienplanung im Hintergrund, dann würde ich mir sowas nicht ans Bein binden. Weil fairerweise die Eigenkapitalrendite bei Neubauimmobilien, da sprechen wir immer noch von so 15-20%. Das ist doch super. Und ich habe meine Ruhe.
Ja, das stimmt, weil das ist jetzt auch etwas, worauf ich gern zu sprechen kommen möchte, dieser Aufwand, den ich da haben muss. Also bei ETFs ist der ja recht überschaubar und das kann ich zu Hause vom Sofa aus machen, dann muss ich nicht mal das Haus verlassen.
Ja.
Bei Immobilien, ich stelle mir das sehr, sehr aufwendig vor und sehr zeitaufwendig auch und auch was das Wissen betrifft, was ich haben muss, um zu entscheiden, ist das eine gute Immobilie oder nicht. Kannst du uns so ein bisschen durch diesen Ablauf führen? Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte eine Immobilie haben. Was ist überhaupt das Erste, was ich dann machen muss? Gehe ich erstmal zur Bank und check, wie viel ich mir leisten kann? Oder fange ich an, Immobilien zu suchen, zu besichtigen? Was ist so der erste Schritt, den ich überhaupt machen muss, wenn ich wirklich bei Null anfange und gar keine Ahnung bis jetzt von dem Thema habe?
Macht auf jeden Fall Sinn, schon mal die ganzen Unterlagen zusammenzusuchen für die Bank, weil damit steht und fällt das Ganze dann so ein bisschen. Ich würde nicht empfehlen, auf einzelne Banken zuzugehen, weil meistens hat die eigene Hausbank einfach die schlechtesten Konditionen. Und die Konditionen variieren natürlich auch stark, je nach Objekt. Also ich würde mir dann erstmal überlegen, was ist denn ein Markt, der für mich Sinn macht. Und es ist natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass ich vielleicht in einem Markt wohne, jetzt irgendwie München bei uns, wo man sagt, okay, das rechnet sich halt einfach am Ende des Monats nicht. Und dann muss man sich überlegen, welcher Markt könnte für mich interessant sein, welcher Markt wächst stark, da kann man online ganz viel recherchieren. Und dann würde ich einfach sagen, in die Umsetzung kommen und mal besichtigen, mal so eine Kalkulation aufsetzen, mal eben, ja, da langsam reinkommen und mal viele Sachen anschauen. Vor allem, wenn man jetzt niemand an der Hand hat, der das mit einem macht, muss man ausprobieren. Dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn man sagt, man möchte nicht mit einem Makler kaufen, man macht irgendwie einen Kurs. weil es einfach so ein großes Klumpenrisiko ist. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht einfach echt in die Umsetzung zu kommen. Und für mich ist der wichtigste Faktor aber nach wie vor Erfahrung, weil jede Immobilie ist halt anders.
Mhm.
Also du kannst dir Stunden Videos anschauen, aber wie du gesagt hast, eine Apple-Aktie, da haben wir halt beide genau die Apple-Aktie.
Mhm.
Wenn wir beide in der Straße hier eine Wohnung haben, ist die eine halt vielleicht vorne raus zur Straße, die andere hinten raus. Die Mietverträge sind unterschiedliche. Die Instandhaltungsrücklage ist unterschiedlich. Also es ist einfach, ja, schwierig.
Mhm. Und wie funktioniert denn dann dieser Ablauf? Du sagst, okay, ich brauche die Unterlagen, dann sollte ich anfangen, Sachen zu besichtigen. Wenn ich jetzt eine Immobilie gefunden habe, ich bin mir mit dem Käufer einig geworden, ich habe vielleicht da die Zusage bekommen, was passiert als nächstes? Was muss ich da als nächstes tun?
Dann auf jeden Fall vor dem Notartermin besichtigen. Vielleicht auch einfach mal ein Video machen, das mache ich dann auch ganz gerne, oder sag Leuten, dass sie das machen sollen. Ein Video, ich bin gerade an einem Deal in München dran für mich selbst und da habe auch ich ein Video gemacht und auch ich werde es in meinem Netzwerk, weil da muss ich tatsächlich auch renovieren etc.
Mhm.
Und auch ich mache da ein Video und zeige das dann mal ein paar Leuten, die eben schon viel renoviert haben oder auch dem GU, um da nochmal eine andere Meinung dazu zu bekommen. Und dann, das Wichtigste ist, niemals ohne Finanzierung zum Notar. Also ich würde dann idealerweise auf einen Finanzierungsvermittler zugehen, der Person meine Unterlagen schicken, dass sie einfach schaut, wer hat denn die besten Deals. Bei Finanzierungsvermittlern gibt es welche, die machen sogenanntes Plattformgeschäft. Das heißt, sie geben das in ein Tool ein und finden dann da eine Bank.
Mhm.
Die haben aber wenig persönliche Kontakte.
Mhm.
Und leider muss man im aktuellen Markt immer super schnell sein. Deswegen ist wichtig, dass man Finanzierungsvermittler hat, der zu möglichst vielen Banken auch einen persönlichen Ansprechpartner hat, den er einfach anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt diese Grundschuldbestellung und das muss jetzt laufen und das läuft dann auch.
Mhm. Das sind die Leute, die du dann sozusagen in deinem Portfolio hast, in deinem Netzwerk, die du kennst, wo du sagen kannst, jetzt brauche ich schnell so eine Finanzierung.
Genau.
Kann man da mit der Bank noch verhandeln? Hat man da noch irgendwie so einen gewissen Spielraum?
Also die Vermittler fragen ja immer mehrere Banken an und auch mehrere Konditionen, 10 Jahre, 15 Jahre, was will man denn? Und dann, was ich dann mache mit meinen Kundinnen, wir geben das alles einmal ins Tool ein und schauen, was führt denn zu dem besten Ergebnis.
Mhm.
Und dann nimmt man diese Bank. Oft kann man auch sagen, ja, die haben jetzt so viel angeboten, die haben dann passen die schon auch nochmal ein bisschen an. Aber man hat da eigentlich schon eine recht gute Übersicht, dadurch, dass man ja von vornherein viel, viel mehr Banken anfragt, als man das jetzt privat könnte, wenn man da überall anruft.
Und wann bin ich denn jetzt Immobilienbesitzerin? Wann kann ich wirklich sagen, das ist jetzt meine Immobilie, die gehört mir jetzt zu, 100%? Kannst du vielleicht nochmal die Unterschiede?
Zu 100%?
Kannst du nochmal die Unterschiede beschreiben? Wann bin ich Immobilienbesitzerin und wann gehört mir diese Immobilie dann tatsächlich auch vollkommen?
Okay, also dann Schritt Nummer 1 ist dann quasi der Notartermin. Da wird mal der Vertrag fixiert. Da bin ich aber noch nicht Eigentümerin. Da bekomme ich auch noch keine Mieteinnahmen und da hat die Bank auch noch keinen Kaufpreis ausbezahlt. Dann passiert ganz viel im Hintergrund vom Notar. Den beauftragt man dann auch schon, dem gibt man eine Vollmacht schon im Kaufvertrag. Das ist auch völlig üblich, weil er dann eben ans Grundbuch herantritt, die Auflassungsvormerkungen eintragen lässt. Das ist so das Wichtigste, damit der Käufer, der Verkäufer nicht theoretisch das nochmal an 10 andere verkaufen könnte. Da ist dann die Auflassungsvormerkung drin. Das ist in Deutschland echt gut geregelt. Dann gibt's manchmal noch andere Fälligkeitsvoraussetzungen, eine Zustimmung vom Verwalter oder von der Stadt. Wenn man das sieht, ist auch kein Drama, ist auch Marktstandard, passiert nichts, kann man machen. Und wenn das dann alles eingetreten ist, dann schreibt der Notar einem einen Brief tatsächlich in Deutschland. Manchmal schafft man es auch eine E-Mail zu bekommen, aber schaut in euren Briefkasten. Und da steht dann eben drin, bitte jetzt Kaufpreis bezahlen. Die Auflassung ist eingetragen, let's go. Dann scannt man diesen Brief, unterschreibt den, schickt den an seine Bank.
Mhm.
Jetzt mal von der 100% Finanzierung aus. Die Bank zahlt dann diesen Kaufpreis direkt auf das angegebene Konto vom Verkäufer. Also natürlich zahlen die das nicht mir aus, weil ich mache vielleicht einen schönen Urlaub und kann dann die Immobilie nicht bezahlen. Also das landet direkt bei dem Verkäufer und dann ab der Kaufpreiszahlung, so ist es normalerweise geregelt, oder dem ersten Monatsanfang dann des nächsten Monats, ist man dann offiziell Eigentümer.
Mhm.
aber vielleicht noch nicht im Grundbuch eingetragen. Heißt aber, ab diesem Zeitpunkt bekomme ich die Mieteinnahmen, ich schreibe dann die Mieter an, sage, schaut, das ist das neue Konto. Man schreibt die Hausverwaltung an und ist dann voll Eigentümerin, ist verantwortlich und bekommt auch die Mieteinnahmen. Und dann irgendwann wird man eben noch im Grundbuch eingetragen, ist aber dafür jetzt nicht so relevant, weil die Auflassungsvormerkung steht ja schon drin.
Mhm.
Das dauert einfach lang, weil Deutschland da halt einfach nicht digitalisiert ist oder wenig digitalisiert ist.
Wie man aus vielen anderen Lebensbereichen vielleicht
ganz
auch schon
genau
kennt. Sei es Wohnortwechsel oder
ja,
Perso beantragen, was auch immer. Was ist das denn für ein Zeitraum, von dem wir da sprechen? Also muss ich da irgendwie sehr schnell sein? Muss das alles innerhalb in wenigen Tagen passieren? Sprechen wir da von ein paar Wochen, von ein paar Monaten? Wie lange läuft denn sowas ab?
Du meinst jetzt nach dem Notartermin?
Mhm, genau.
Also nach dem Notartermin kannst du dich entspannen. Du musst erstmal proaktiv absolut gar nichts machen. Dir flattern ein paar Rechnungen ins Haus.
Mhm.
Der Notar stellt seine Rechnung. Das Grundbuchamt stellt vielleicht schon eine Rechnung. Der Makler stellt seine Rechnung. Das musst du natürlich zahlen. Aber ansonsten wartest du einfach nur, bis der Notar dir diese Fälligkeitsmitteilung schickt und du dann quasi die Bank beauftragst, den Kaufpreis zu bezahlen.
Mhm.
Und ein Zeitfenster, ja, also normal wären so 4 bis 6 Wochen.
Mhm.
Wenn man jetzt eine Zustimmung von der Stadt oder von der Hausverwaltung braucht, kann lange dauern.
Mhm.
Aber passiert ja auch erstmal nichts. Ist noch kein Darlehen ausgezahlt, ich habe keine Zinskosten, ich muss dann halt einfach warten. Und es schadet auch nicht, es ist einem auch niemand böse, wenn man mal ganz nett bei der Stadt anruft, sagt, ich hab das da, das kommt da, braucht ihr noch was von mir?
Ja.
Und auch bei der Hausverwaltung, da sind die Leute meistens super nett, haben das auf dem Schirm und machen das dann hoffentlich auch zeitnah.
Was wäre denn jetzt, wenn ich mich entschieden habe, eine Immobilie zu kaufen und dann will ich aus welchen Gründen auch immer es doch nicht machen, will mich da wieder zurückziehen, will mich da rausziehen, bei der Aktie kann ich sie einfach wieder verkaufen sozusagen,
mhm,
habe dann vielleicht ein bisschen Verlust gemacht, vielleicht auch ein bisschen Gewinn. Gibt es bei einer Immobilie noch irgendwie so einen letzten Moment, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mich noch umentscheiden und wann ist es wirklich unumgänglich, dass ich das durchziehe?
Also eine Rückabwicklung ist immer, also das ist wirklich schlimm, wenn man das macht. Vor allem, wenn es keinen Grund gibt, weil du hast ja auch, also jemand anders plant ja auch damit,
mhm,
dass du diese Immobilie kaufst, du hast die geprüft. Du hast eine Finanzierung. Bei der Finanzierung hast du eine 14-Tage-Frist, wo du
mhm
zurücktreten kannst.
Mhm.
Deswegen sollte der Darlehensvertrag auch quasi dann nicht zu früh unterschrieben werden, weil sonst habe ich im Zweifel einen Darlehensvertrag, der Verkäufer verkauft nicht und dann hänge ich da drin und muss ab einem gewissen Zeitpunkt dann Zinsen für was bezahlen, was ich gar nicht habe. Ansonsten sind Immobilien ein sehr langfristiges Investment. Also es macht keinen Sinn, das super früh wieder zu verkaufen, wenn ich am Anfang, als ich angekauft habe, geplant habe, diese Immobilie, eben diese Steuerfrist 10 Jahre zu halten. Nach 10 Jahren kann ich es als Privatperson steuerfrei, quasi kriege ich die Gewinne vom Verkauf. Was viele auch nicht wissen, wenn ich jetzt nach 5 Jahren sage, ja, ist mir egal, ob ich da Steuern drauf zahle, ich will es jetzt einfach verkaufen, der Wert ist durch die Decke gegangen.
Mhm.
Vorsicht! Weil mit der Bank hast du ja auch einen Deal gemacht.
Mhm.
Und die Bank rechnet ja auch mit diesen 10 Jahren.
Mhm.
Und du musst dann in der Regel an die Bank oder du musst an die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen.
Mhm.
Und das sind dann eben die verpassten Zinsen für die Bank für diese Jahre. Also das ist schon dann auch nochmal ein sehr großer Batzen. Deshalb, man sollte sich das schon gut überlegen, bevor man sowas kauft, weil es ist langfristig.
Mhm. Was sind so die schlimmsten Sachen, die du erlebt hast, so während diesem ganzen Ablauf, während dieses Prozesses? Gibt's da irgendwelche Worst-Case-Szenarien aus deiner eigenen Erfahrung, von denen du uns berichten kannst, aus denen wir so ein bisschen lernen können auch?
Also in dem Prozess ist auf jeden Fall ein Problem, wenn jemand den halt nicht kennt und dann am Ende irgendwie zum Notar geht und die Wohnung noch nicht mal gesehen hat,
mhm,
absolutes No-Go, keine Finanzierung hat oder zumindest mal die Zusage von der Bank, die Grundschuldbestellung, eine schriftliche Zusage und die
mhm
Verträge sind quasi in der Post, ja.
Mhm.
Also das sind so Sachen, wenn man alles, was damit zu tun hat, dass man es nicht richtig geprüft hat, weil zusätzliche Kosten zerschießen einem halt die ganze Kalkulation.
Mhm.
Was ich vorhin gesagt habe, mit dem Mieter auf jeden Fall kennenlernen und was auch immer nicht schadet, ist, wenn man einfach mal davor die Hausverwaltung anruft.
Mhm.
Sagt, ja, ich kaufe da jetzt diese Immobilie und ich habe die Protokolle gesehen, aber jetzt ist die letzte Sitzung irgendwie schon ein Jahr her. gibt's denn irgendwelche Themen?
Mhm.
Du wärst überrascht, wie gesprächig Hausverwaltungen
okay.
sind. Also ich habe da schon so oft dann irgendwie von Sonderumlagen erfahren, die der Verkäufer angeblich nicht kannte.
Okay.
Und da geht's dann halt schnell auch mal irgendwie um 10.000 Euro, wenn da größere Sachen anfallen. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber dann reduziere ich natürlich den Kaufpreis um diesen Betrag.
Also das kann ich auch machen, wenn ich weiß, da kommen jetzt irgendwie Kosten auf mich zu, dass ich da nochmal in die Verhandlung gehe und schaue, dass ich dann nicht drauf sitzen bleibe. Sehr gut, sehr wertvoller Tipp. Jetzt hat man auch immer wieder oder liest immer wieder auch davon, dass Menschen sogenannte Schrottimmobilien kaufen und das nicht wissen. Es ist schon gesagt, unbedingt diese Besichtigung machen. Wie ist das bei diesen sogenannten Schrottimmobilien, Anführungsstrichen? Wie kann ich mich denn davor schützen, wenn ich jetzt wirklich keine Erfahrung bis jetzt gemacht habe mit Immobilien, dass ich dann nicht irgendwo eine Wohnung kaufe und auf einmal habe ich da irgendwie alles voll mit Asbest oder keine Ahnung, irgendwas funktioniert nicht, es ist verschimmelt. Wie kann ich mich denn schützen als jemand, der sowas noch nie zuvor gemacht hat?
Steile These, es gibt keine Schrottimmobilien, in Klammern für Profis.
Mhm.
Weil du kannst aus der letzten, in Anführungsstrichen, Schrottimmobilie ein super Investment machen, wenn du einen Businessplan hast und wenn der Einstiegspreis passt.
Mhm.
Würde ich niemals einem Anfänger empfehlen, weil da können so viele Sachen aufploppen und es kann sich so massiv in der Zeit nach hinten verschieben. Man braucht so viel Puffer und einfach richtig viel Erfahrung.
Mhm.
Wenn sich ein Deal zu gut anhört, um wahr zu sein, das ist auch für mich immer nochmal so eine Red Flag. Und ich würde mir, wenn ich meine erste Immobilie kaufe, ich würde sie nicht ohne Hilfe kaufen.
Mhm.
Also entweder irgendjemand, der ein Mentoring mit mir macht, vielleicht einen Kurs oder immer eben wie jetzt das, was ich anbiete, weil es gibt einfach so viele Dinge und man hat nicht die Erfahrung, um zu wissen, okay, das ist jetzt, das passt schon und das ist wirklich ein Thema.
Mhm.
Und da kann man so massiv daneben liegen und es geht um so viel Geld. Ja, da tut entweder eine Maklerprovision oder ein Kurs, rechnet sich da alle Male.
Vielleicht noch, bevor wir zum Thema Zinsen kommen, was mich natürlich auch sehr beschäftigt, weil wir hatten jetzt in den letzten Jahren verschiedene Zinssituationen sozusagen. Aber du hast jetzt gerade noch das Thema Makler erwähnt. Viele Immobilienmakler genießen ja wirklich auch einen schlechten Ruf. Was glaubst du, warum ist das so und ist das auch zu Recht so?
Teils, teils. Also vielleicht zur Information vorab, Makler ist kein geschützter Beruf.
Mhm.
Also ich kann diesen 34C, kann jeder beantragen. Ich muss nicht nachweisen, dass ich irgendwas kann. Ich brauche einfach nur ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis und dann kann sich jeder Makler schimpfen.
Ah, okay.
Und man kann da natürlich sehr gut an Provisionen verdienen. Deshalb zieht es dann teilweise eben auch ein Klientel an, das vielleicht eher eine Ausbildung im Sales genossen hat und gar nicht unbedingt im Immobilienbereich.
Mhm.
Und deswegen ist meine Empfehlung da immer, am Ende des Tages ist es wie eine Einstellung.
Mhm.
Und wenn ich jemanden einstelle, der für mich arbeiten soll, dann prüfe ich doch auch, was hat der für einen Lebenslauf, was hat der schon gemacht, hat der irgendwie ehemalige Kunden, mit denen ich vielleicht mal sprechen kann, hat der Testimonials online und sowieso nie blind vertrauen.
Mhm.
Also die Investmententscheidung trifft immer die Kundin und deswegen ist auch immer das Risiko von einem selber und da darf man dann auch mal ein paar Sachen hinterfragen.
Mhm. Okay, also sich genau anschauen, mit wem arbeite ich da zusammen, wer ist das, und das finde ich auch ganz gut, dass man auch sagt, man will mit anderen Kundinnen vielleicht auch sprechen, die es da gibt, dann hat man ja vielleicht auch schon mal so einen guten Blick. Und da habe ich gerade schon gesagt, das Thema Zinsen, das beschäftigt uns ja jetzt irgendwie gefühlt so die letzten Jahre, weil Zinsen waren halt sehr niedrig eine Weile, dann sind sie hochgegangen, jetzt gehen sie wieder zurück. Und immer wieder schaut man sich natürlich an im Vergleich zu den Immobilienpreisen. Was würdest du denn raten? Muss ich die ganze Zeit auf die Zinsen achten oder kann ich auch in jeder Zinsphase trotzdem kaufen, weil ich da vielleicht dann besser verhandeln kann? Also was ist so die gängige Praxis? Gibt es irgendeine Zinsphase, wo du sagen würdest, jetzt würde ich keine Immobilie kaufen?
Nee, gibt's nicht. Man muss wissen, dass Zinsen und Immobilienpreise zusammenhängen. Heißt, wenn die Zinsen hochgehen, gehen die Preise runter.
Mhm.
Wenn die Zinsen runtergehen, gehen aber auch die Preise wieder hoch. Also was für mich wichtig ist als Investor, ist doch, nach allen Einnahmen und Ausgaben, ist es für mich ein positives Investment oder ein negatives Investment? Und wenn die Antwort da positiv ist, dann ist immer besser, ich mache jetzt einen Deal oder am besten schon vor 10 Jahren, als ich mache den in 10 Jahren. Weil wenn man sich mal vorstellt, ein langfristiger Durchschnitt für Deutschland an Wertsteigerung ist 4%. Pro 100.000 Investment mache ich dann jedes Jahr eine Wertsteigerung von 4.000 Euro. Heißt, umso länger ich warte, ich kaufe hier wahrscheinlich nicht auch eine Immobilie nur für 100.000 Euro, ich verliere so viel Wertsteigerung. Und darauf sollte man natürlich nicht spekulieren. Ich rechne jetzt auch nicht mit einer super hohen Wertsteigerung, aber wir haben massiven Wohnraummangel. Das IFO-Institut sagt sogar über 7% Wertsteigerung für die nächsten Jahre voraus, weil es so massiv ist in Deutschland. Und da verpasse ich so viel Geld schon und auch diese 10-Jahres-Frist, dass es sich einfach nicht lohnt, da 3, 4, 5 Jahre selbst rumzudoktern, um dann nie einen Deal zu machen.
Das heißt, nach 10 Jahren könnte ich jetzt tatsächlich meine Immobilie verkaufen, zahle keine Steuern und könnte damit mit dem Preis, den ich bekomme, auch meine Restschuld ablösen und habe dann den Gewinn und habe innerhalb von 10 Jahren mir dann wahrscheinlich einen 6-stelligen Betrag zusammengespart oder investiert. Kann ich das so salopp sagen?
Ja, also ich würde, wenn du die Immobilie verkaufst, kannst du sie ja nicht mehr abbezahlen. Was du wahrscheinlich meinst, ist, dass du eine Immobilie kaufst, die läuft dann durch. Vielleicht ist die am Anfang noch nicht direkt Cashflow-positiv, aber die Mieten steigen auch und dann ist das so der Weg. Dann kaufe ich vielleicht, habe ich nach 3, 4, 5 Jahren wieder Kapital, kaufe ich vielleicht noch eine Immobilie. Das ist so die Idee dahinter. Und nach 10 Jahren verkaufe ich die erste und entweder nehme ich das Geld und zahle dann eben Immobilien, die ich später gekauft habe, sukzessive ab. Oder ich nehme diese 100.000 und kaufe davon halt nochmal, keine Ahnung, 5 Immobilien und warte, bis die abbezahlt sind. Da kommt es natürlich auch stark drauf an, wie alt man ist, ob man diese Zeit noch hat. Aber man baut massiv Kapital auf und ja, kann das dann wieder nutzen.
Das heißt, dann kann ich mir doch mein Immobilienimperium aufbauen.
Ganz genau.
Vielleicht auch ganz zum Schluss. Was sind denn so Tipps oder auch Ressourcen, die du den Zuhörerinnen noch zum Schluss mit auf den Weg geben würdest? Weil du hast jetzt schon so viele auch ganz konkrete Tipps geteilt. Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mit dem Thema zu starten, was kannst du da empfehlen?
Also ganz viele kostenfreie Informationen, YouTube-Videos, Sachen online, wo man wirklich loslegen kann. Auf meiner Instagram-Seite Femestate gibt es auch einen Link für einen PDF-Guide. Da sieht man mal einen konkreten Deal, den eine Kundin von mir gemacht hat und auch die Kalkulation und die Strategie dahinter. Es gibt auch eine Lunch and Learn Immobilien Challenge. Da kriegt man 5 Tage lang immer um 12, immer zur Mittagszeit, ein kurzes Video von mir, wo ich auch nochmal das ganze Konzept ganz konkret in Zahlen erkläre. Und ansonsten das Wichtigste ist einfach wirklich in die Umsetzung zu kommen. Man tendiert immer dazu, die Fragen hinterm Schreibtisch zu beantworten, aber die Fragen werden sich nur beantworten, wenn man einfach mal losgeht, besichtigt, Dinge tut, dann ergeben sich ganz viele Lösungen für die Fragen, die man im Kopf hat.
Und dein Angebot ist jetzt aber auch für Personen, die, sag jetzt mal, für sich entschieden haben, ich will eine Immobilie haben, ich will vielleicht auch breiter diversifizieren, wenn ich schon in Aktien investiere. Kann man dann einfach sagen, hey Jennifer, ich brauche eine Immobilie, bitte erledige alles für mich, such mir eine Immobilie, weil ich habe überhaupt keine Zeit und keine Lust darauf.
Ich erledige fast alles. Die Entscheidung liegt natürlich immer bei der Kundin. Wir haben am Anfang eine intensivere Session, wo wir einfach mal schauen, ist das Kapital da? Ist die Lebenssituation die richtige? Weil das ist so mit eins der wichtigsten Dinge. Und sind Neubauimmobilien überhaupt das Richtige für die Kundin? Und ich biete keine Kurse an. Das heißt, es ist dann wirklich für Leute, die schon die Entscheidung getroffen haben, dass sie eine Immobilie kaufen möchte. Ich habe auch viele Kunden, die schon irgendwelche Kurse gemacht haben. Und dann gehe ich wirklich los und stelle diese Wohnung vor, inklusive Kalkulation. Also ich mache die Kalkulation, ich koordiniere die Besichtigung, ich mache den ganzen Austausch mit dem Notar, mit dem Finanzierungsvermittler. Aber besichtigen, Unterlagen liefern, die Entscheidung treffen, abwägen, ob meine Einschätzung zu dem Objekt jetzt auch mit der Einschätzung der Kundin übereinstimmt, das muss die Kundin immer selber machen, ja.
Okay, sehr schön. Deine Seite werden wir natürlich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank, dass du da warst und so viele wertvolle Tipps mit uns geteilt hast. Und ja, also es klingt jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so kompliziert, das Thema, auch für mich, wenn man mal so den Weg hört, den man da gehen muss, die einzelnen Meilensteine hört. Und ja, von daher vielen lieben Dank, dass du alles mit uns geteilt hast.
Ich habe zu danken, Margarete.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.